Ich lese uns den uns für heute verordneten Predigtext, der in besonderer Weise auch den Wochenspruch auslegt. Es steht in der Apostelgeschichte Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Petrus und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe. Den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Und er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Augenblick mal, liebe Gemeinde. Der Augenblick hat etwas Besonderes. Sieh uns an. Diese drei Worte des Petrus, die springen einem richtig beim Lesen in die Augen. Sieh uns an. Das ist ein Ruf zum Aufschauen. Und zwar an einen Mann ohne Gesicht. Denn sein Kopf war gebeugt. Und wenn man ihn sah, da nahm man eigentlich von ihm nur die bittende Rechte wahr. Ein Bettler. Ein Mann ohne Ansehen. Und das ist das Berührende am Blickkontakt. Im Ansehen gebe ich dem anderen ein Stück Ansehen. Sieh uns an. Du bist für uns mehr als nur eine ausgestreckte Hand. Wir wollen dir von Angesicht zu Angesicht begegnen. Und der Bettler, der hebt den Kopf und bekommt ein Gesicht. Und ich sage, ich führe diesen Gedanken deshalb aus, weil ja genau diese Sehnsucht in unseren Herzen ruht. Wir wollen keine Nummer, sondern unverwechselbar sein. Wir wollen Ansehen haben. Ein Gesicht, sieh uns an. Wer so eine Bitte ausspricht, sieh uns an, der kennt auch seine eigene Würde. Petrus weiß sich ja selbst in Jesus liebevoll von Gott angeblickt. Er weiß, in Jesus habe ich Ansehen bei Gott. Und da wird uns hier berichtet, Petrus sieht diesen Menschen mit den Augen Jesu. Und das ist kein sentimentales Mitleid, was Menschen ja noch mehr erniedrigt, sondern es ist Erbarmen, Zuwendung, Anteilnahme. Und jetzt schauen wir mal zu diesem, der da sitzt. Und über ihn heißt es, über den 40-Jährigen, er war lahm von Mutterleibe an. Wenn wir es überhaupt können, wir versuchen uns mal das ein wenig vorzustellen. Was hat dieser Mann in seinen 40 Jahren gelernt von seinem Leben? Ich versuche mal, was mir vorzustellen. Er hat vielleicht gelernt, ich bin krank. Und meine Krankheit findet auch Anerkennung. Ich werde nicht als Faulpelz beschimpft, sondern die Leute sehen, dass ich nichts kann. Lahm. Und da hat er gelernt, dass es auch in der Krankheit einen Krankheitsgewinn gibt. Wir nennen das heute der sekundäre Krankheitsgewinn. Also wenn man krank ist, so wie er, und diese Krankheit wird anerkannt in der Gesellschaft, dann bekommt man Aufmerksamkeit, Zuwendung, Beachtung. Man bekommt auch Almosen an Zeit und Geld. Wir nehmen mal an, das steht so nicht hier, aber wir nehmen es mal einfach an. Er hat gelernt, auch so kühl zu kalkulieren. Man muss ja durchs Leben kommen. Er rechnet damit, dass an der Stelle, wo er sitzt, viele gutherzige Menschen vorbeikommen. Und zwar Menschen, die daran glauben, geben ist seliger als nehmen. Und das sammelt er für einen guten Zweck, nämlich für sich selber. Und so sitzt er vor dem Tempel. Und das ist ja ein Gebäude, das an Gottes Nähe erinnert. Und da ist es schwerer, sich sozusagen vor einem Almosen zu drücken. Man könnte sagen, vor der Kirchentür lauern Schuldgefühle. Etwa so. Also fromm sein wollen und nicht mal eine müde Mark übrig haben für einen notleidenden Bettler. Also das wirkt unanständig. Naja, und so stellt er seine lahmen Beine zur Schau und drängt anderen auch seine Intimsphäre auf. Das klingt vielleicht ein bisschen negativ, aber es ist einfach so. Es kann auch ein ganz anderer Aspekt eine Rolle gespielt haben. Es ist durchaus denkbar, dass er der einzige Verdiener seiner Sippe war. Dass er sagt, ich muss das machen, wir haben sonst nichts zu beißen. Es ist auch möglich, und das steht in diesem Text, dass er Freunde hatten, die zu ihm gesagt haben, komm mal, du bleibst nicht hier in deiner Matratzengruft. Und dass sie ihn da rausgeholt haben und dass seine Freunde ihm einen Platz im öffentlichen Leben verschafft haben. Also ich will kurz damit sagen, es kann wirklich sehr, sehr viel hinter diesen Worten stehen, die da heißen, und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe, den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Und nun sind wir an der Stelle, wo sich die Männer begegnen. Der eine bettelt, der andere betet. Das heißt, Petrus und Johannes wollen zum Gebet. Und mit diesem Gedanken blicken wir auch auf eine schlichte, bedeutsame Wahrheit. Und das Schlichte ist meistens leicht zu begreifen, aber schwer zu tun. Hier lesen wir, zwei Männer gehen beten. Das bedeutet doch ganz einfach, Gott will Männer, die beten. Petrus und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Gott will Männer, die beten, regelmäßig und zusammen. Und dieser Satz in der Bibel ist eben nicht zum Nachlesen, sondern zum Nachtun. Männer beten. Und wer unter uns ein Beter ist, der kann das gut verstehen, was ich jetzt sage. Der Beter übt sich im Aushalten der Welt, so wie die Welt ist. Der Beter übt sich im Aushalten von Schmerzen und Spannungen und tut Fürbitte, aber er muss das aushalten. Und hier in dieser Geschichte gibt es auch eine Spannung besonderer Art. Und diese Spannung, die die beiden jetzt aushalten müssen, die da kommen, die heißt, der allmächtige Schöpfer und das gebrochene Geschöpf. Das ist die Spannung. Der Allmächtige und der Gebrochene, der glimmende Docht, das geknickte Rohr hier unten. Dazu müssen wir wissen, der Lahme, der durfte ja nicht mal in die Kirche gehen, zum Tempel hinein in den Gottesdienst. Das war eine kultische, religiöse Vorschrift der Frommen. Der durfte nicht mit. Und da wird uns ja erzählt, Gott erhebt Einspruch, dass einer nicht dabei sein darf. Und Einspruch gegen das Unheil und Widerspruch gegen das Elend der Welt. Also dieses Bibelwort ist im Grunde genommen Gottes Einspruch gegen das Elend. Und die beiden Jünger sind Jesu Mund. Und sie geben mit ihrem Mund und ihrem Herzen Zeugnis von Jesus. Und dieser Gedanke ist auch festzuhalten. Gebet, also eine feste Gebetszeit und das wirksame Zeugnis vor Menschen über Jesus. Jesus-Zeugnis und Gebet, die stehen in einem festen Zusammenhang. Es gibt kein Jesus-Zeugnis mit Kraft ohne Gebet. Und nun schauen wir auf Petrus und Johannes, sie laufen die Stufen hoch und dann sind sie oben und sie laufen auf eine ausgestreckte Hand und auf einen Haarschopf zu. Ein Mann ohne Gesicht, der immer dasselbe murmelt, Erbarmen, Erbarmen, eine milde Gabe, eine milde Gabe. Aber statt vorübereilende Sandalen, die er sieht, und das Geklimper, was er hört, begegnen ihm jetzt zwei Menschen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Und nun wieder von dieser Situation zu uns. Was erwarten wir, wenn wir bitten? Saß mal zwischen uns Menschen. Das mit Gott lassen wir mal noch. Zwischen uns Menschen gibt es angemessene und unangemessene Bitten. Ein Brot bitte, sage ich in der Bäckerei. Leistung gegen Leistung. Gut bezahlte Arbeit, die Spaß macht, rufen nicht wenige auf dieser Welt. Das ist auch eine angemessene Bitte. Allerdings oft aus der Bettlerperspektive, oft nicht erfüllbar. Gesundheit bitte, sagt der verunglückte Sportler zum Arzt. Und da merken wir schon, manches können wir geben, vieles nicht. Besser gesagt, das Wichtigste nicht. Wir können einem Menschen uns gegenseitig weder Gesundheit oder gar ewiges Leben geben. Und wir haben meistens auch auf die wichtigsten Fragen eines Menschen oder gar dieser Welt keine Antwort. Wir können vielleicht Menschen begleiten, aber wir haben meist keine Antwort. Und wir erleben das, wenn wir aufmerksam und bewusst leben, dass wir selber vor den bedrängenden Problemen vielleicht hier drin oder um uns schon irgendwie hilflos dastehen erstmal. Der Bettler bittet aus seiner Bettlerperspektive. Und ihm gegenüber, was ist angemessen, was kann man geben? Ein Almosen. Mehr kann man nicht erwarten. Aber dieser Mann, der da sitzt, der weiß nicht, das ist der Punkt jetzt in dieser Geschichte. Der weiß nicht, was ihm nach Gottes Willen, nach dem Schöpfungsplan und dem Schöpfungswillen Gottes zusteht. Dass ihm viel, viel, viel mehr zusteht als ein Almosen. Und da wieder die Frage an uns, was weißt du denn von den Zusagen Gottes? Was weißt du von dem, was dir als Mensch von Gott her versprochen ist und zusteht? Welche Verheißung von Gott trägst du und buchstabierst du jeden Tag? Was weißt du von dem, was Gott dir eigentlich geben will? Und wenn du betest und bittest, wenn wir bitten, bitten wir Gott um Almosen? Bitten wir unseren Herrn um Almosen? Sozusagen ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, eine kleine Gnadengabe, Gott. Ich weiß es nicht ganz genau, aber meine Beobachtung in über 30 Jahren Pfarrerzeit an mir und anderen ist, dass sich unser Beten, das heißt, wie wir mit Gott sprechen, wie wir ihn anreden, was wir von ihm erwarten, dass unser Gebet sich viel zu oft in der Bettlerperspektive vollzieht. Und das ist nicht wertend gesagt, als wäre das schlecht. Es ist einfach nur mal eine Feststellung. Es ist weder gut noch schlecht, weder falsch noch richtig. Es ist erstmal so. Vor allen Dingen, weil da auch etwas dran ist. Da ist was dran, dass wir aus der Bettlerperspektive bitten. Denn das steht auch hier. Das bekennt Petrus. Petrus sagt nämlich, dass er nichts hat. Und wer nichts hat, ja, der ist irgendwie imstande eines Menschen, der was braucht, was er nicht hat. Denn er sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Also er sagt das mal, ich hab nichts. Nach menschlichen Maßstäben ist Petrus bettelarm. Silber und Gold habe ich nicht. Und interessant, dass er Silber und Gold sagt. Nämlich mit der Benennung des höchsten Geldwertes Gold deutet Petrus an, welchen Rang in seiner Werteskala dieser zusammengekrümmte Mensch vor ihm hat. Er sagt nämlich damit, um dem zu helfen, da müssen nicht irgendwie ein paar Groschen her. Nein, Gold müsste her, damit dieser nicht mehr betteln bräuchte und ein unabhängiges Leben führen könnte, frei von dem Mitleid der Gesunden. Und nun wird uns von einem Glaubensmut erzählt. Und da meine ich nicht den Zuspruch der Heilung, sondern Petrus hat den Mut, die Erwartungen dieses Menschen, des Bettlers, zu enttäuschen. Er sagt, nein. Wir nehmen mal an, er hätte ihm Almosen gegeben. Vielleicht alles, was er gehabt hätte. Ja, da wäre aber alles beim Alten geblieben. Das erinnert uns daran, dass wir manchmal im Glauben gegen den Strich bürsten müssen. Also, ich meine, ich würde das von meinem Beruf in der Seelsorge sagen, aber wenn wir Menschen begegnen, Erwartungen, die Menschen haben, und Erwartungen, die sie daran hindern, ihr eigenes aufrechtes Leben zu finden. Diese Erwartungen, die Menschen uns entgegentragen, müssen wir im Namen Jesu zurückweisen. Und das ist manchmal nicht einfach. Und das tut Petrus. Er sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth. Steh auf, geh umher. Und er ergriff ihn bei seiner rechten Hand und richtete ihn auf. Das gefällt mir irgendwie, weil das ist so ein seelsorgerlicher Griff. Das können wir. Dass wir nämlich Menschen im Namen Jesu die Hand reichen und ihnen beim Aufstehen helfen. Und jetzt wird uns dieses Geheimnis der Heilung erzählt, so als würde dem Gelähmten der Name Jesus durch Mark und Bein gehen. Er steht, er geht, er springt. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest, er sprang auf, konnte gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Vielleicht hören wir das entfernte Echo, dass es hier um die Auferstehung geht. Das ist ein Zeichen. Wir begegnen sozusagen dem auferstandenen Jesus, wir ertappen ihn auf frischer Tat. Petrus sagt es so, was ich habe, gebe ich dir. Und was hat denn Petrus? Gold und Silber? Nee. Aber er hat Christus. Er hat den auferstandenen Christus im Herzen und an seiner Seite. Und das heißt doch für uns, in Christus leben, Christus weitergeben. Und das ist die Aufgabe nicht des Christen. Nee, das ist die Aufgabe der Gemeinschaft der Christen. Denn die sind ja auch zu zweit. Christus leben, Christus weitergeben. Und dann erleben, was Jesus kann. Da wird Unheil in Segen. Unwert in Wert. Schuld in Gnade verwandelt. Wo Jesus hineinkommen darf, da wird Dunkelheit zu Licht und hier in dieser Situation Krankheit zu Heilung. Und wir wissen, durch Jesus wird Tod zu Leben, Hölle zu Himmel. Also, Jesus schenkt diesem Mann zwei Dinge. Heilung und Heil. Und da wird uns das hier berichtet, dass ihm etwas aufgeht, nicht nur in seinen Gelenken, Muskeln und Knochen, sondern im Herzen, in seinem Geist geht ihm etwas auf. Und da wird uns jetzt berichtet, aus einem Bettler wird ein Beter. Und er lief und sprang umher und lobte Gott. Wo Menschen Gott loben, da ist diesen Menschen Heil widerfahren. Zum Schluss. Es ist eine Hoffnungsgeschichte. Und wir schauen hinein und sehen ein Geheimnis. Und weil wir hineinschauen können, ist es ein offenes Geheimnis. Und dieses Geheimnis verstehen wir aber nur persönlich für uns, wenn wir es herausnehmen. Und die Art, das Geheimnis Jesus zu empfangen, ist Glauben, Vertrauen. In dieser Erzählung wird uns zuerst einmal gezeigt, wer wir vor Gott und durch Gott sind. Wie Luther das, waren seine letzten Worte, die er zu Papier gebracht hat, die heißen, wir sind Bettler, das ist wahr. Und das ist die eine Wahrheit. Und das sollte man in aller Demut auch so gelten lassen. Vor Gott sind wir Bettler. Wir können auch nicht heilen. Wir sind angewiesen auf Jesus. Und der gelähmte Petrus und alle anderen und wir, einer wie der andere. Wir alle brauchen dieses eine von Jesus. Gnade. Bettler vor Gott ist aber nur die halbe Wahrheit. Wie Petrus nämlich, und jetzt fangen wir an, dieses Geheimnis herauszunehmen, wenn wir glauben, wie Petrus nämlich haben wir ja auch denselben Herrn. Jesus lebt heute, er ist immer derselbe. Und auch wir sind hineingesandt in unsere Generation, wie Petrus, der von Jesus Zeugnis gibt. Das heißt, wir sind zugleich auch Gesandte. Und das heißt ja im Griechischen übersetzt Apostel. Da kann man zum Schluss eigentlich sagen, wir sind Bettler, das ist wahr. Wir sind Apostel, das ist wahr. Und mit dieser Botschaft tritt diese Hoffnungsgeschichte jetzt an unser Leben, klopft an und sagt, wie wär's denn? Steh auf, im Namen Jesu, steh innerlich und äußerlich auf deinen eigenen Füßen, geh und lobe Gott, geh deinen Weg als Gesandter, rede und handle im Namen Jesu. Wenn du diese kleine Geschichte aus Gottes Wort in dein Herz nimmst, dann darfst du gewiss sein, dass Gott durch die Kraft deines Geistes dir Beine machen will. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.